Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Albrecht von Lucke, Politologe und Jurist, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Ich habe uns was mitgebracht. Milch aus dem Newsroom-Kühlschrank. Sie können ja mal das Verfallsdatum oben vorlesen, ganz oben.
8. Februar 2019.
Tja, sowas findet man da noch gut zwei Wochen später noch hier. Wir werden die später mal aufmachen und dann noch auflösen, warum ich die mitgebracht habe. Vorher haben wir ein paar andere Fragen. Zum Beispiel, wie tragbar ist Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, wie tragbar ist er noch in der christdemokratisch-konservativen Parteienfamilie? Oder ich könnte auch so fragen, hat Viktor Orban sein Mindesthaltbarkeitsdatum schon überschritten, Albrecht von Lucke?
Ja, das meine ich mit Sicherheit und das übrigens schon länger. Man hätte wissen müssen, dass wir es bei Viktor Orban nicht mehr mit einem Politiker zu tun haben, der sich wirklich für diese Europäische Union einsetzt, die einmal unter dem Label der christlich-konservativen gelaufen ist und heute noch von der CDU-CSU stark gemacht hat. Die große Frage ist, ob diese beiden Parteien, vor allem die CSU, den Mut aufbringen, sich von Orban zu trennen.
Das werden wir diskutieren. Und wenn wir schon bei Verfallsdaten sind, Nicolas Maduro, der Präsident von Venezuela?
Na, das ist viel spannender. Die Verfallsdaten beider Personen sind im Falle von Maduro wahrscheinlich noch kürzer. Orban sehe ich das Verfallsdatum noch lange nicht gekommen. Also wir haben es mit zwei unterschiedlichen Positionen zu tun. Maduro kommt es natürlich auch zur Eskalation. Wir werden sehen, wer als Sieger aus der Geschichte rausgeht.
Wahrscheinlich noch nicht heute, aber heute gibt es, man hat es gerade in den Nachrichten hören können, ein interessantes Konzert. All das hier Thema mit Albrecht von Lucke und Corbinian Frenzel, das bin ich. Schönen guten Tag. Deutschlandfunk Kultur, der Blick auf Themen und Streitfragen dieses Tages. Eine entzündet sich an Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten. Warum? Weil Orban erneut EU-kritisch zu Felde zieht mit Aussagen und seine Partei dazu Bilder von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem liberalen US-Milliardär George Soros plakatieren lässt, mit dem Vorwurf auf diesem Plakat, sie seien es, die illegale Migration nach Ungarn förderten und verantworteten. Jetzt werden auch Parteifreunde aus der christdemokratisch-konservativen Parteienfamilie laut mit ihrer Kritik aus der EVP. Inakzeptabel ist ein Wort aus der CDU, deren Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer droht Orban und der ungarischen Schwesterpartei Fidesz mit dem Abbruch der regelmäßigen Gespräche. Also Kritik und Isolation, Albrecht von Lucke, reicht das oder muss, wie von vielen, vor allem aus anderen Parteien gefordert, Orban aus der christdemokratischen Parteienfamilie ausgeschlossen werden?
Ja, in der Tat. Ich meine, das müsste er übrigens schon lange geworden sein, denn es ist doch ganz klar, Viktor Orban hat ein Politikkonzept, das mit dem der christlich-demokratischen Parteienfamilie wenig zu tun hat. Es ist ganz klar ein völlig anders gelagertes Europakonzept. Es ist übrigens auch ein ganz anderes Demokratieverständnis, was dahinter steckt. Er hat es ja ausdrücklich als die Form der illiberalen Demokratie definiert. Das ist hochgradig gegen jegliche Opposition, hart gegen Medien, gegen freie Gerichte. Etwas, was wir in Polen in Fortsetzung erleben. Das heißt, wir haben es jetzt schon mit einer Achse gewissermaßen, die sich ja auch gegenseitig stützt, von Polen und Ungarn zu tun. Und die große Frage ist, ob die Abwägung der Probleme für die CDU-CSU, nämlich die Frage, den Verlust des strategischen Vorteils in Kauf zu nehmen, nämlich den Verlust, Mehrheiten möglicherweise mit den Stimmen von Orban zu gewinnen, nicht niedriger zu veranschlagen ist als der enorme Glaubwürdigkeitsgewinn, den man hätte, wenn man klar sagte, wir können mit einem derartigen Politiker keinen Wahlkampf bestreiten, vor allem in dem Wissen darum, dass wir danach auch eigentlich nicht legitimerweise von ihm gewählt werden können. Mhm. Also die Vorstellung, dass Manfred Weber anschließend von Viktor Orban gewählt würde, der sicherlich
Manfred
sofort...
Manfred Weber, der Spitzenkandidat der
CSU,
EVP.
Ja, der EVP insgesamt. Das ist eine aberwitzige Vorstellung. Insofern meine ich, wäre der Trennstrich jetzt fällig. Es kommt bloß möglicherweise zu spät. Er hätte eigentlich viel früher gezogen werden müssen.
Markus Söder, der Nachfolger von Horst Seehofer, das betone ich in dem Fall besonders, weil Horst Seehofer ja derjenige war, der Viktor Orban immer wieder eingeladen hat, immer wieder hofiert hat, hat sich jetzt auch distanziert, hat gesagt, Orban müsse überlegen, ob er noch in diese Fraktion gehöre. Jetzt sagen sie, nein, diese Fraktion und die EVP muss eigentlich sagen, ihr gehört hier nicht mehr her. Das Interessante ist aber, dass ja beide Seiten das bisher nicht tun. Man könnte ja auch bei einem Viktor Orban sagen, warum ist der eigentlich noch dabei? Und ich glaube, der Hintergrund ist der, dass da mittlerweile dort in Ungarn, aber auch zum Beispiel in Polen gedacht wird. Nein, wir definieren das neue Konservativ in Europa. Wir sind das neue Konservativ. Wir sind das politische Angebot, das eben verbunden ist mit so Worten wie illiberale Demokratie und lassen das Feld gar nicht den anderen, indem wir uns irgendwohin zurückziehen.
Natürlich, das ist doch ganz klar. Er hat natürlich auch in dem Sinne eine Mitsprache in der EVP. Er wäre ja weiterhin der faktische Störfaktor. Auch über die nächste Legislatur könnte er ständig als Mitglied der EVP weiter Störmanöver, Störfeuer fahren gegen einen dann möglicherweise Kommissionspräsidenten Manfred Weber, der sich ja dezidiert übrigens liberal aufstellen will. Das ist ja der Versuch. Ich glaube übrigens, dass er zur Profilierung diesen Kurs der klaren Abgrenzung gegen Orban auch braucht. Manfred Weber ist in Deutschland nicht sonderlich bekannt. Er ist bisher auch im europäischen Ausland nicht sonderlich bekannt. Es ist also eine enorme Profilierungschance, übrigens auch für Markus Söder, der sich jetzt ja klar, wie Sie bereits sagten, von Herrn Seehofer, aber übrigens auch von Alexander Dobrindt absetzen würde, der noch vor anderthalb Jahren, das müssen wir uns bewusst machen, fast nur ein Jahr sogar. Vor einem Jahr war die große Begrüßung Viktor Orbáns im Kampf übrigens, das muss man sich immer bewusst machen, als Gegenspielerin gegen Angela Merkel in Bayern. Das ist der Hintergrund. Aber natürlich ist ganz klar, Viktor Orbán hat es einmal auf den Punkt gebracht. Er hat Folgendes gesagt. Und das war der vielleicht bemerkenswerteste Satz aus dem Munde dieses Mannes. Im Jahre 1989, sagte Viktor Orbán, das hat er nach seiner letzten Wahl im letzten Jahr gesagt. Im Jahre 89 glaubten wir, die Europäische Union ist unsere Zukunft. Heute wissen wir, wir sind die Zukunft Europas. Und das ist eine Ansage, die so klar ist, er weiß, dass er mit einer rechtspopulistischen Stoßrichtung, die ja keineswegs nur Ungarn und Polen beinhaltet, die übrigens auch Italien mittlerweile beinhaltet. Wenn wir uns sehen, wie gemeinsam die Populisten von links wie rechts, man kann allerdings bei der Fünf Sternen den gar nicht von Linkspopulisten im engeren Sinne sprechen, man weiß gar nicht mehr, was da noch links sein, das ist völlig diffus. Aber eines haben sie alle gemeinsam, sie machen geschlossen Front gegen das System von Brüssel. Das heißt, wir haben eine Stoßrichtung und das ist das, was ich so interessant finde. Orbán weiß, wenn wir das durch die verschiedenen Anordnungen ziehen, haben wir möglicherweise größere Chancen, als uns in einer einzigen Fraktion zu versammeln, weil das natürlich immer die große Spaltungsgefahr mit sich bringt. Denn Nationalisten sind schwer in der Lage, eine gemeinsame Position in einer internationalen Fraktion zu bilden.
Sie haben es immer wieder probiert und es ist häufig gescheitert, im Europaparlament solche Fraktionen zu bilden. Aber was heißt das denn dann letztendlich für das politische Angebot? Also letztendlich muss man dann ja konsequenterweise sagen, eine Idee einer europäischen Volkspartei, die vereint, die ist obsolet. Es gibt im Prinzip eine liberale Idee nach westeuropäischem Muster. Manfred Weber steht dafür, Jean-Claude Juncker steht dafür, andere dieser Couleur stehen dafür, aber letztendlich als politisches Angebot, ist es eine Illusion?
Ist das die Konsequenz? Ja, es ist in der Tat so, dass in einzelnen Staaten diese klassische christdemokratische Partei nicht mehr existiert. Gucken wir uns Italien an. Das ist ja der große Niedergang der Christiana Demokratia, der christdemokratischen Partei, die die große formierende Kraft nach 45 gewesen ist. Der Niedergang nach 89. Wir haben in Italien mittlerweile nur noch einen rechtspopulistischen Saum und in der klassischen Formation nichts mehr. Und das ist das Eingeständnis, dass es das in Ungarn auch nicht mehr gibt. Die Hoffnung,
Helmut Kohl. Konsequenz, wenn wir uns mal das politische Feld angucken, die Sozialdemokraten, die europäischen Sozialdemokraten treffen sich ab heute in Madrid zum großen Kongress. Frans Timmermans, der Niederländer, ist der Spitzenkandidat. Wenn ich mir das mal so anschaue, Manfred Weber, der christdemokratische europäische Spitzenkandidat, Frans Timmermans, dann der schon erwähnte Jean-Claude Juncker. Das sind alles so Typen, die könnten wunderbar abends, und das tun sie sicherlich häufig auch, in Brüssel ihren Rotwein wegsüppeln und stehen damit letztendlich, obwohl sie für unterschiedliche Parteien stehen, alle für dieses Brüssel.
Ja, sie stehen aber auch vor allem für eine gemeinsame Idee und sie haben in einem Punkt völlig recht. Die Unterschiede zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten, gerade auf europäischer Ebene, sind natürlich in Nuancen zu begreifen, verglichen mit dem, was ihnen von rechtspopulistischer Seite entgegengesetzt wird. Und das ist ja die eigentliche Ironie. Natürlich haben wir es weiter mit einer starken Mitte zu tun. Übrigens eine Frage, die uns auch auf Deutschland bezogen betrifft. Auch in Deutschland ist die Nähe von SPD und CDU bei allen Versuchen der SPD, sich jetzt abzusetzen.
Und auch der CDU.
Der CDU genauso. Ist um so vieles größer als die Angriffe beispielsweise durch die AfD. Übrigens auch zum Teil auch verglichen mit den Angriffen der Linkspartei auf die SPD. Wobei auch die Linkspartei, wir sprechen ja gleich noch drüber, sich da ein wenig annähert. Aber trotzdem ist die Mitte in sich so viel näher beieinander, dass die Grundfrage eigentlich immer bleibt, müsste sich nicht vielleicht sogar die Mitte geschlossen gegen die populistischen Angriffe von rechts und links zur Wehr setzen, anstatt sich gegenseitig aufzureiben. Wir haben natürlich das Glück, es gibt momentan eine Polarisierung in der Mitte. Es ist ein Versuch, sich wieder seitens Sozialdemokraten und Christdemokraten zu polarisieren, um wieder unterschiedliche Angebote zu machen. Aber Sie sagen es zu Recht. Gerade auf europäischer Ebene ist das so immens schwierig, weil beide Parteien absolut proeuropäisch sind und von Antieuropäern von links wie rechts angegriffen werden.
Heute beginnt der Europaparteitag der Linken in Bonn. Da geht es um Programm und natürlich auch um Personen. Herr von Lucke, kennen Sie die Namen der designierten Spitzenkandidaten?
Ja, ich kenne interessanterweise tatsächlich nur den einen, das ist Herr Schirdewan und das macht es so spannend. Die zweite ist eine Frau natürlich, habe ich jetzt nicht, Frau Demirel.
Ja, Sie haben auf den Zettel geguckt.
Ich hatte ihn jetzt nicht, aber Schirdewan ist deswegen so bemerkenswert und deswegen habe ich mir natürlich gemerkt, weil es der Enkel von Karl Schirdewan ist. Und Karl Schirdewan war ein großer SED-Politiker, KPD-Politiker davor, der aber dann sehr in Misskredit geriet, ich glaube schon unter Ulbricht geschasst wurde, also durchaus wohl Mut hatte zum Widerspruch. Und nun tritt sein Enkel an, kann man gespannt sein. Und der ist wohl durchaus in der Konstellation ein europafreundlicher Kandidat, der nicht den eher nationalistischen Flügel.
Also wenn selbst Sie die Spitzenkandidaten namentlich nicht gekannt hätten, dann hätte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Das ist so ein kleines Thema, dass die Linke da mit Leuten antritt, bei denen man wirklich auch als politisch interessierter Mensch schon mal ein bisschen nachblättern muss. Sei es drum. Personen sind ja auch nicht alles. Es geht auch ganz stark natürlich bei der Linken um die programmatische Frage. Wir haben es letztendlich gerade auch ja schon andiskutiert. Wie geht man in diese Europawahl ran? Das ist ein großes politisches Feld für links wie für rechts, wo man bei dieser Wahl und generell im Verhältnis zur EU erstmal eine Frage stellen muss, sich selbst stellen muss und beantworten muss. Wie stehst du grundsätzlich zur europäischen Integration? Haben Sie den Eindruck, die Linke hat diese Frage für sich beantwortet?
Nein, das hat sie natürlich nach wie vor nicht. Und wenn jetzt der große Streit über die drei bösen Worte, die EU sei militaristisch, neoliberal und was haben wir noch? Natürlich undemokratisch.
Undemokratisch,
genau, das war der große Streit, das war der erste Vorschlag für die Präambel. Der dann allerdings abgeschwächt wurde, dann zeigt das natürlich, dass der alte Streit der beiden Fraktionen, der eher nationalistische Flügel um Sarah Wagenknecht, der ganz stark kritisch bis zur EU stand, bis ablehnend zur EU stand, sich weiter gegenübersetzt, steht einem anderen, sehr viel proeuropäischen Flügel. Und momentan ist die Lage ziemlich deutlich, der proeuropäische Flügel ist weit stärker geworden. Mhm. Und das hat zwei Gründe. Einerseits hat das Projekt Wagenknecht mit ihrem Bewegungsansatz Aufstehen so derartig Schiffbruch erlitten. Und das hat ihre eigene Position natürlich in der Partei enorm geschwächt. Das war der nationalistische, stark nationale Ansatz.
Sie selbst wird übrigens nicht beim Parteitag sein, aus gesundheitlichen Gründen,
so heißt es. Ja, das heißt es, aber man muss sich natürlich fragen, selbst wenn es gesundheitliche Gründe wären, dann würde ich sagen, tut sie dem Parteitag einen gewissen Gefallen. Weil natürlich der Witz der ist, dass Sarah Wagenknecht zu Kompromissen nicht allzu begabt ist. Das hat sie übrigens im Falle Aufstehens schon immer für sehr unbegabt gemacht, überhaupt eine Sammlungsbewegung zu wählen. Das heißt, sie hätte Schwierigkeiten gehabt, diesen jetzt weicheren Ansatz wählen. Und der ist deswegen erforderlich. Und das ist der zweite entscheidende Grund, warum die Linkspartei sich stärker proeuropäisch jetzt aufstellt. Einerseits, weil ihre Wählerschaft, das hat sich jetzt festgestellt, in weit höherem Maße proeuropäisch eingestellt als sie es früher geglaubt hätte. Und zum Zweiten, und das macht es so spannend, muss die Linke wahnsinnig aufpassen, dass sie nicht in das gerät, was ich die Querfrontfalle nennen würde. Nämlich das Problem, dass sie gemeinsam mit Rechten, wir haben davon gesprochen, den Salvinis, den Di Maios, also den beiden italienischen Populisten, aber auch den Orbans, den Kaczynskis, an einem Gegen-EU-Projekt arbeitet, was dann bedeutet, sie ist kaum mehr unterscheidbar von der Rechten und sie macht mit der gleichen Weise Politik. Mhm. Das wäre die größte Gefahr für die Linke, weil sie damit quasi nicht mehr unterscheidbar wäre und ihr eigentlicher Ansatz, gegen rechts zu sein, unterginge.
Aber kaum unterscheidbar, da fällt mir das ein, was ich heute Morgen gehört habe, als Gregor Gysi im Interview war, im Deutschlandfunk, der übrigens Sarah Wagenknecht alles Gute wünscht, gute Genesung, aber unter anderem eben auch Folgendes gesagt hat.
Man darf nie vergessen, es gab zwischen den Mitgliedsländern der EU noch nie einen Krieg. Und ich befürchte eins, wenn die EU wirklich kaputt geht, kommt auch der Krieg nach Europa zurück. Und das will ich nun auf gar keinen Fall. Und deshalb sage ich mal, es gibt auch Dinge, die müssen national laufen, das ist völlig klar. Da werden wir auch streiten. Und die Linke muss sich proeuropäisch für die europäische Integration aufstellen. Sie darf hart sein in der Kritik, muss gleichzeitig aber Perspektiven nach vorne aufbauen.
Das sagt Gregor Gysi, der ja auch der Parteichef der Europäischen Linkspartei ist. Das hätte Jean-Claude Juncker, glaube ich, ganz genauso sagen können, oder? Stichwort Unterscheidbarkeit.
Naja, er hätte zumindest natürlich auf der Basis der grundsätzlichen Zustimmung zur EU genau dasselbe gesagt. Sie haben völlig recht. Gysi hätte natürlich dann immer trotzdem die Defizite angesprochen.
Aber
im Kern ist das völlig berechtigt. Und natürlich ist genau das auch der Knackpunkt. Wir sehen doch momentan in einer noch viel dramatischeren Weise als noch vor 5 Jahren bei der letzten EU-Wahl, wie der Riss in Europa greift. Wenn wir uns nur bewusst machen, wie aktuell die Aussagen Gysi sind, ein französischer Botschafter wird aus Italien abgezogen, weil die populistischen Parteispitzen in Frankreich gemeinsam mit den Gelbwesten die zum Sturz von Macron aufrufen, sich ablichten lassen. Also eine Unterstützung der Spitze Italiens in Frankreich. Das führt zu einer aggressiven Konstellation zwischen diesen beiden Staaten. Die ist ja fast unvorstellbar gewesen. Das zeigt also, wir sind tatsächlich auf einem Boden, wo immerhin schon mittlerweile der, nennen wir es mal, der interne Krieg, Bürgerkrieg oder rhetorische Krieg zum Teil zwischen den Staaten ausgebrochen ist. Und da muss es natürlich für die Linke ganz klar sein, da einen Strich zu ziehen. Und wenn zum Beispiel, wir uns erinnern, noch Sarah Wagenknecht vor Weihnachten in der Gelbweste aufgetreten ist. Also um deutlich zu machen, wir solidarisieren uns mit den Gelbwesten. Ist das spätestens in dem Augenblick, übrigens damals war es schon hochproblematisch, aber spätestens in dem Augenblick hochproblematisch geworden, als wir jetzt gerade erleben, wie die Gelbwesten in Frankreich offensichtlich in erheblichen Teilen massiv antisemitisch operieren, wie auch gerade der linke Kandidat Mélenchon der einzige Spitzenpolitiker ist, der sich von den antisemitischen Übergriffen gegen Anna Finkielkraut, den jüdischen Intellektuellen, nicht distanziert. Also wir sehen, dass genau diese Querfront, Hauptsache gegen das System, Hauptsache gegen Brüssel in vielen anderen Staaten, Frankreich, aber auch in Italien längst greift. Und da hat Gysi natürlich völlig recht, wenn da die deutsche Linke nicht klar sagt, wir sind für ein internationales Projekt der Europäischen Union, dann wird die Distanzierung von der Rechten schwierig.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich wünsche mir, dass die Linke da ist, wo Gregor Gysi ist, weil ich glaube, dass das die richtige Position ist. Ich frage mich bloß, ob politisch da, wo dann die Linke landet, nicht eigentlich auch schon ganz schön viel los ist. Da ist
ja,
die SPD,
ist
da
genau,
sind die
Sie
Grünen.
Sie haben völlig recht. Ja, und die Linke hat das Riesige auf den Punkt gebracht. Die Linke hat das ungemeine Problem. Und das hat sie ja nicht nur bei der Europawahl. Sie hat es auch bei der deutschen, bei den nationalen Wahlen, bei allen Landtagswahlen. Sie hat das grundsätzliche Problem, dass das Protestpotenzial, das reine der Charakter der Protestpartei gegen das System, was sie zum Teil selber im Osten wie im Westen mitgespielt hat, mittlerweile von rechts übernommen wurde. Und das ist das große Problem. Sie muss jetzt weit differenzierter herangehen. Die AfD hat Teile ihres ehemaligen Protestpotenzials, ihres Ressentimentpotenzials übernommen. Und das macht es für die Linkspartei natürlich so ungemein schwierig, sich zu profilieren.
Heute Abend liefern sich Regierung und Opposition in Venezuela einen interessanten Wettstreit. Zwei Konzerte wird es geben an der Grenze zu Kolumbien. Eins ist initiiert vom britischen Milliardär Richard Branson, soll die Opposition um den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido unterstützen, fährt unter anderem internationale Stars wie Alejandro Sanz oder auch den hier auf.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos.
Wir wollen sie ein bisschen in Stimmung bringen. Luis Fonsi ist das aus Puerto Rico. Das ist das eine Konzert unter dem Motto Venezuela Aid Live. Es gibt aber auch ein anderes unter dem Motto Hände weg von Venezuela, organisiert von der sozialistischen Regierung, von der Regierung Maduro, wenige Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Grenze. Albrecht von Lucke, wenn ich jetzt für beides Tickets für Sie hätte, welches würden Sie besuchen?
Sicherlich keines, denn ich halte beide für natürlich hochproblematisch. Das Konzert von Maduro spricht quasi entlarven für sich. Das ist nicht der Kandidat, auf dessen Seite ich wäre, weil Maduro in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat, dass er es mit Demokratie nicht sehr ernst nimmt, dass er auch völlig versagt hat in einem Land, das ja nach wie vor, wir müssen uns das bewusst machen, eines der erdölreichsten der Welt ist, in dem ein Niedergang sondergleichen, übrigens bereits unter seinem Vorgänger Chavez stattgefunden hat, aber das Maduro in keinster Weise hat stoppen können. Also das ist ein totales Versagen. Es ist von einer Demokratie, kann nicht mehr die Rede sein, nachdem auch die Parlamentswahlen völlig negiert wurden und die Ergebnisse. Aber ich glaube auch, das, was der Gegenkandidat Guaido jetzt versucht, ist ein ganz schmaler Grat, auf dem er geht.
Warum?
Weil die Gefahr, und auch das, was wir gerade gehört haben, ist ja ein Stück weit Ausdruck dieser Gefahr, dass der Eindruck entstehen könnte, es wird von außen interveniert. Übrigens auch das popkulturelle Phänomen, dass Herr Branson, den man nicht mögen muss, mit seiner, ich glaube, besonders großen Leidenschaft für die bemannte Raumfahrt im Privatsinne. Also wenn damit gewissermaßen jetzt sogar fast popkulturell Gegenstimmung gemacht wird und noch viel dramatischer ja übrigens auch, die Gefahr entsteht, dass auch von amerikanischer Seite sehr stark Eindruck, Einfluss ausgeübt wird. Dann gibt es gute Gründe, warum sich beispielsweise die internationalen Organisationen, Also die UNO sehr dagegen wehrt, jetzt in Anspruch genommen zu werden für diese Lebensmittellieferung und die Gefahr sieht, dass sie instrumentalisiert wird für eine Intervention zu eigennützigen Zwecken. Mhm. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Es könnte die Delegitimierung eines völlig berechtigten Protestes von Guaido und einem großen Teil der venezuelanischen Bevölkerung, es könnte eine Delegitimierung stattfinden, wenn der Eindruck nur entstünde, dass dort zu eigennützigen Zwecken interveniert wird.
Aber ist jetzt nicht erstmal die Gefahr vordergründig da, dass das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, dass Arzneimittel fehlen, Impfstoffe dergleichen, bis hin zur Lebensmittelversorgung? Das spricht natürlich dafür, dass man sagt, wir helfen erstmal. Und das spricht eigentlich auch ein bisschen gegen die Zurückhaltung internationaler Organisationen, denn helfen muss man offenbar.
Die Lage ist ja nicht von heute auf morgen so gekommen. Das müssen wir uns zunächst mal bewusst machen. Und wir haben es jetzt nicht mit einem Drittweltland wie in Afrika und anderen Staaten zu tun, wo also ein Notstand ganz anderer Art oft ausgriff. Nein, natürlich müssen wir uns auch bewusst machen, dass Venezuela auch international, geopolitisch, auch geoökonomisch hoch umkämpft ist. Dort stehen also hochgradige Interessen einander gegenüber. Russland und China als große Unterstützer Maduros, auch weil sie übrigens noch gewaltige Verbindlichkeiten haben für nicht gezahlte Öl oder nicht gezahlte Lieferungen und auf der anderen Seite natürlich das Interesse auch Amerikas, der USA und auch des angrenzenden Brasilien. Also das heißt, die Konstellation auf dem lateinamerikanischen Kontinent ist erheblich angespannt und da glaube ich, halte ich es ja für richtig. Guaido hat die große Angst, dass der Protest erlahmt. Er muss natürlich aufpassen, dass das, was sich gegenwärtig auf der Straße tut, nicht zusammenbricht. Aber ich glaube in der Tat, dass die internationalen Organisationen, es ist ja auch das Rote Kreuz, was sich zurückhält, gut beraten sind, sich nicht in eine Auseinandersetzung bringen zu lassen, die auch geostrategischer Art ist. Mhm. Und da glaube ich...
Aber das heißt ja, heißt das letztendlich, ist das dieser Fluch über Südamerika und Mittelamerika, dass letztendlich durch die früheren Einmischungen der Vereinigten Staaten, durch diese geopolitischen Interessen, die sie dargestellt haben, letztendlich die Konsequenz sein muss, wir lassen es laufen und schauen mal zu, wer sich durchsetzt?
Nein, keineswegs. Es muss natürlich mit Unterstützung internationaler Seite, die Anerkennung ist die eine Frage, die ja auch umstritten war und auch nicht immer nur produktiv sein musste, aber die Unterstützung in Beobachtung, in Unterstützung natürlich durchaus des Anliegens, des Drängens darauf, dass demokratische Parlamentswahlen anerkannt werden. Das ist keine Frage. Aber ich glaube natürlich in der Tat, es muss in hohem Maße nennen wir es demokratische Revolution aus dem Inneren vonstatten gehen. Und das ist ja auch der Versuch. Guaido weiß ganz genau, solange er die Machtverhältnisse im Innern nicht ändern kann, vor allem auch die Militärs nicht in einem höheren Maße auf seine Seite bringt. Bisher stehen die noch nach wie vor, hochgradig übrigens korrumpiert durch das Maduro-Regime mit Anteilen an Ölförderung und dergleichen, stehen sie noch auf Maduro-Seiten. Wenn es ihm nicht gelingt, den Druck im Lande so zu erhöhen, dass sie überlaufen, dann wird er keine Chance haben. Selbst, man muss sich das bewusst machen, selbst die Amerikaner und selbst John Bolton, nun wissen Sie alle, der eigentlich Interventionismus geneigteste Militärberater hat sich in dem Falle sogar zurückhaltend geäußert, weil er weiß, wenn wir uns da noch weiter vorlehnen, dann stärken wir das Maduro-Regime. Weil natürlich der Backlash groß sein wird, wenn nur der Eindruck entsteht, dass die Amerikaner interventionswillig sind.
Heute ist Freitag. Freitage sind für die Zukunft da. Fridays for Future. Unter dem Motto demonstrieren auch heute wieder Schüler im ganzen Land für einen besseren Klimaschutz. Eine in der Bundesregierung dürfte das freuen, Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Sie hat einen Entwurf vorgelegt für ein Klimaschutzgesetz, mit dem die Emissionen bis 2050 durch recht strenge Vorgaben um 95% sinken sollen. Schüler sind nicht schlechter als Unterstützung. Besser wäre es natürlich, die Regierung stünde dahinter, Albrecht von Lucke. Das tut sie eher nicht.
Nein, das tut sie nicht. Das hat ersichtlich die CDU/CSU sehr deutlich gemacht, dass sie diesem Anspruch des neuen Gesetzes, und das ist ja, muss man sich zunächst bewusst machen, das ambitionierteste Gesetz, was Svenja Schulz überhaupt in dieser Legislatur vorhat, ist überhaupt ein sehr grundsätzlicher Angang, der eines neu festlegt. Es ist nämlich der Versuch, das, was wir längst seit 2016 eigentlich haben, ein Klimaschutzgesetz, was aber nicht verbindliche Margen festgelegt hat, jetzt endlich verbindlich zu machen. Denn wir müssen uns bewusst machen, wir haben die Ziele von 2020 im letzten Jahr schlicht kassiert. Die Regierung hat einfach gesagt, das hat nicht meines Erachtens maßgeblich zu dem Protest der Jugendgeneration beigetragen. Völlig zu Recht, dass sie gesagt haben, wie kann es sein, dass diese Vorgaben einfach gestrichen werden. Und jetzt sagt Svenja Schulze, wir müssen für jeden Sektor Jahr für Jahr Maßgaben vorgeben, genaue Begrenzungszahlen. Die werden kontrolliert Und anschließend, wenn sie denn nicht eingehalten werden, werden die jeweiligen Sektoren, Haushalte zur Rechnung gezogen.
Also mal ganz konkret gesagt, wenn man sich den Bereich Verkehr anguckt, da soll nach dem Gesetzentwurf, der da jetzt vorliegt, im Prinzip bis zum Jahr 2030 eine Halbierung der CO2-Emissionen stattfinden. Wenn Andreas Scheuer und seine Nachfolger das nicht schaffen, dann müssen im Prinzip aus dem Verkehrsetat heraus die Strafen dafür gezahlt werden, also die CO2-Zertifikate, die man einkaufen muss. Das ist natürlich ein klarer Anreiz, dass man Politik dann umsetzt. Ja, interessant, aber bei der Frage der Unterstützung. Die Union jault laut auf, aber man fragt sich natürlich auch, ob denn die SPD auch wirklich voll und ganz dahinter steht. Olaf Scholz hat sich jetzt immerhin rhetorisch dazu bekannt, aber ich weiß nicht, ob das mehr als Lippenbekenntnisse sind.
Ja, das ist völlig richtig, denn durch die SPD geht ja ein gewaltiger Riss. Also wir müssen uns bewusst machen, dass Svenja Schulze, die auch übrigens nicht eine geborene Umweltpolitikerin war. Sie kommt ja aus NRW und war dort mal Wissenschaftsministerin. Aber sie schlägt sich, finde ich, durchaus sehr wacker. Sie muss sich übrigens auch gegenüber einem Andreas Scheuer profilieren. Sie stand ja während der ganzen Dieselaffäre ziemlich kleinlaut neben dem Verkehrs- und Autominister, wenn man das überspitzt formuliert. Aber jetzt versucht sie sich zu profilieren. Aber sie muss sich auch in der eigenen Partei profilieren, die natürlich das große Problem hat, dass sie bisher auch stark als Industriepartei aufgetreten ist. Denken wir an die Worte von Sigmar Gabriel, der lapidarerweise sagte, wir haben es mit dem Klimaschutz all die Jahre doch als SPD vielleicht gewaltig übertrieben. Sollten wir nicht wieder klassische Industriepolitik machen?
Also sagte der ehemalige Umweltminister.
Das muss man dazu sagen. Ich will damit sagen, die SPD in der Tat wird auch vielleicht nicht immer nur erpicht sein. Aber ich finde es natürlich richtig, Svenja Schulze nimmt ihr Amt ernst und das ist so entscheidend. Ich glaube, sie muss es auch im Namen der SPD tun, denn die SPD hat ein riesiges Problem. Das große Thema der Generationengerechtigkeit, das muss man ja heute gerade am Tag der nächsten Demonstration von Fridays for Future sagen. Dieses große Thema der Generationengerechtigkeit, als ein sehr konkretes Gerechtigkeitsthema, ist bisher in keinster Weise bei der SPD zu Hause. Das ist eine Domäne der Grünen und da muss, glaube ich, die SPD auch aufpassen, dass ihr nicht das Gleiche widerfährt wie bereits in den 70er Jahren oder Helmut Schmidt, dass sie keinerlei Anteile an diesem neuen Aufbruch einer jungen Generation hat.
Also, Svenja Schulze folgen, liebe Genossinnen und Genossen, sagt Albrecht von Lucke. Die Milch war gut laut Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 8. Februar. Albrecht von Lucke, lassen Sie uns bitte mal das machen, was die zuständige Ministerin empfiehlt, Julia Klöckner. Riechen vorm Wegschmeißen.
Grandios. Perfekt.
Kann man noch im
Absolut.
Kaffee tun. Ne?
Nehmen wir gleich, ja.
Tja, da stellt sich halt bloß die Frage, was ist denn frische Vollmilch, wenn die eigentlich noch wochenlang nach der Produktion frisch ist?
Na, ist die nicht ultra hoch erhitzt? Nee, die ist normal, ne?
3,5% Fett. Ja, pasteurisiert, homogenisiert, Also. Allerdings ohne Gentechnik. Wir erfahren also alles, was wir wissen müssen. Mhm. Jetzt sagen wir nicht die Marke.
Und gut und günstig ist er auch.
Ja, gut, ich wollte die Marke nicht. Julia Klöckner. Die Ministerin, die uns das empfiehlt, ist gerade bei Penny. Jetzt habe ich auch den. Man muss es so sagen. Sie ist also im Supermarkt, sie ist bei Penny in Berlin-Friedrichshain, um noch ein bisschen zu werben für ihre Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung. Reicht das politisch oder ist das jetzt vor allem erstmal PR?
Naja, ich finde das Anliegen völlig berechtigt. Bloß bei Julia Klöckner hat man immer die Sorge und den Eindruck, das große ambitionierte Ziel, und das ist ja gewaltig, sie will ja die Verschwendung, die Vernichtung, muss man hart gesprochen, von Lebensmitteln um die Hälfte reduzieren. Und das in überschaubarer Zeit. Allerdings, na gut, sie hat sich, glaube ich, schon 10 Jahre Zeit genommen, aber in kürzeren Etappen auch. Sie will es also gewissermaßen sowohl im Privatverbrauch, wo ja der größte Teil vernichtet wird, aber auch was die Container und die großen Ketten anbelangt. Sie will es halbieren. Das ist ein ambitioniertes Ziel und ich finde, alleine darauf den Finger zu legen, ist gut. Mal gucken, wie hart sie wird.
Mhm. In Frankreich beispielsweise ist ja schon seit Jahren Supermärkten verboten, Lebensmittel wegzuschmeißen, was die vor ganz große Herausforderungen gestellt hat, aber sie kriegen es auch irgendwie hin. Also der deutsche Weg immer erstmal Selbstverpflichtung und
Das ist das Fatale und wir sehen genau, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben es in der Umweltpolitik allgemein so. Die ganzen Ansprüche auf Selbstverpflichtung, das ist ja generell das immer die Ambition der Wirtschaft. Wir machen es im Wege der Selbstverpflichtung. Binnen kürzer Zeit stellt man fest, es ist nichts passiert. Mhm. Und genau wäre das meines Erachtens der entscheidende Punkt. Ich finde es vor allem auch übrigens eine Schande und langsam, wenn es ins Bewusstsein der Bevölkerung auch dringt. Und das ist das Positive des Ansatzes von Julia Klöckner, dass es eine Schande ist in einer Welt, in der wir immer mehr Erschwernisse haben für eine immer größere Zahl von Menschen, die guten Lebensmittel zu erzeugen, sie zu vernichten. Dann ist das ein Ausdruck eines Zivilisationsschritts, der eigentlich fast schon einen zur Scham veranlassen sollte.
Deutschlandfunk Kultur der Tag mit Albrecht von Lucke, mit dem Politologen und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, der leider zu Ende ist an dieser Stelle. Herzlichen Dank für den Besuch, Albrecht von Lucke.
Ich danke Ihnen, es war mir wieder eine große Freude.
Mir auch. Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Albrecht von Lucke, mit dem Politologen und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, der leider zu Ende ist an dieser Stelle. Herzlichen Dank für den Besuch, Albrecht von Lucke.
Ich danke Ihnen, es war mir wieder eine große Freude.
Mir auch. Mein Name ist Corbinian Frenzel.